Lob sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, 40 Tage nach Ostern und 10 Tage vor der Sendung des Heiligen Geistes an Pfingsten feiert die Kirche das Hochfest der Himmelfahrt Christi. Die 40 Tage dienten dem Auferstandenen, um sich den auserwählten Zeugen als der Auferstandene, das heißt aber auch als derjenige zu offenbaren, der den Tod besiegt hat und der in alle Ewigkeit lebt. Jesus Christus, von den Toten auferstanden, lebt und stirbt nicht mehr. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Das ist nicht nur die Kernbotschaft der Kirche, sondern die bedeutendste Wahrheit und Wirklichkeit überhaupt. Ein bedeutenderes Ereignis als die in der Auferstehung des Herrn begründete Wirklichkeit gibt es nicht. Die Osterbotschaft von der Auferstehung macht keineswegs nur schöne Worte, sondern sagt, was mit der Auferstehung des Herrn bleibende, unumkehrbare und unauslöschliche Wirklichkeit ist. An dieser Wahrheit und Wirklichkeit hängt ganz schlicht und ausnahmslos alles, und zwar auch für alle. Mit dem Sieg des Herrn über den Tod hat sich der Herr aber über alle Mächte und Gewalten als Sieger und damit als ihnen überlegen erwiesen. Heute sagt er es uns ja auch im Evangelium: Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Aber außer und neben Himmel und Erde gibt es nichts mehr. Damit gibt es nichts und niemand mehr, was dem Herrn auch ebenbürtig, geschweige denn ihm überlegen wäre. Wäre der Herr nicht über den Tod Sieger geblieben, dann hätte der Tod in aller Ewigkeit alle Gewalt gehabt und damit auch das letzte Wort. Mit dem unumkehrbaren Sieg des Lebens über den Tod hat aber das Leben das letzte Wort und der Sieger über den Tod, Jesus Christus. Ostern, die Auferstehung des Herrn mit Leib und Seele, mit wahrer Gottheit und wahrer Menschheit, ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt für das Gelingen der Welt- und Menschheitsgeschichte. Sozusagen der seidene Faden, an dem letztendlich alles hängt, was sich an der Wahrheit und Wirklichkeit der Auferstehung für jeden Einzelnen und für die Menschheit sowie für die Schöpfung als Ganze überhaupt alles und endgültig entscheidet. Ewiges Wohl oder wehe, ewige Sinnerfüllung oder Sinnverfehlung. Denn die Frage nach dem Gelingen allen Menschseins, des Einzelnen wie der Menschheit als Ganzer, ist die Frage nach ihrem endgültigen Leben oder dem endgültigen Tod. Und diese Frage wird in der Auferstehung zugunsten des Lebens ein für allemal beantwortet. Zugunsten des Lebens. Diesen von ihm auserwählten Zeugen offenbart sich der Auferstandene leibhaftig, sodass kein vernünftiger Zweifel mehr über diese unglaubliche, weil alle menschliche Vernunft übersteigende Wirklichkeit mehr bestehen kann. Gegen eine Tatsache, gegen ein Faktum kann man eben nicht mehr argumentieren. Kontrafaktum non valet argumentum. Wir müssen diesen Zeugen, denen der Herr erschienen ist, deshalb aber auch glauben. Der Unglaube der Menschen vermag die objektive Wahrheit und Wirklichkeit der Auferstehung nicht in Frage zu stellen. Er schadet der Auferstehung und ihrer Wirklichkeit überhaupt nicht, aber dem, der nicht an sie glaubt. Der Glaube an die leibhaftige Auferstehung des Herrn, dessen Leib ja auch seine Wundmale ausweisen, ist deshalb auch nicht von bloß nebensächlicher, sondern von absolut erstrangiger Bedeutung. Dass der Herr der Herren und der König der Könige Jesus Christus ist, bedeutet ja doch für uns auch, dass wir uns ihm mit unserem freien Willen unterwerfen müssen. Nur diese Unterwerfung im liebenden und vorbehaltlosen Gehorsam bedeutet, diese Wirklichkeit der Auferstehung auch anzuerkennen und damit in der eigentlichen gültigen Wirklichkeit, in der wirklichen Wirklichkeit zu leben. Apropos Wirklichkeit, wir wollen doch alle mit zwei Füßen auf der Erde stehen und uns an der Realität orientieren. Mir hat man erst vor kurzem wieder einmal gesagt, dass ich mit dem, was ich sage, bestimmt auch mit dem, was ich jetzt und in diesem Moment zu Ihnen sage, doch völlig neben der Realität liege. Das ist doch alles weltfremd. Der mir das gesagt hat, hat sicher nur ausgesprochen, was viele schon über mich gedacht haben und auch denken. Ich habe damit offen gestanden überhaupt kein Problem. Wenn ich von der Wirklichkeit der Auferstehung spreche und sage, dass diese Wirklichkeit alles letztendlich bestimmt, dann steht das in krassem Widerspruch zu dem, was wir als Realität bezeichnen. Also etwa die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen, ökonomischen Verhältnisse und so weiter. So wie sie heute sind und morgen anders sein werden, sind sie trotzdem gewiss Wirklichkeiten. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber dass sie oft weit weg sind von der Wirklichkeit, die im Auferstandenen und in seiner Auferstehung begründet und bestätigt wird, bestreite ich auch nicht. Ganz im Gegenteil. Realität ist für unsere moderne Gesellschaft doch der Genuss und die Befriedigung des Fleisches, nämlich der Triebe. Lust, Spaß, Vergnügen, Urlaub und die dafür notwendigen Voraussetzungen und Möglichkeiten wie Karriere, Erfolg und Geld, um es mal so etwas plakativ zu sagen. Das ist doch die Realität, von der man meint, dass davon das Gelingen des Lebens abhinge, jedenfalls beim größten Teil der Menschen. Und wer darin versagt, das ist ein, wie man heute ihn bezeichnet, ein Loser. Dem ist halt eben nicht zu helfen. Was ich aber behaupte und worin ich mir auch absolut sicher bin, ist, dass diese politisch-gesellschaftliche Wirklichkeit, insofern sie im Widerspruch zu der in der Auferstehung begründeten Wirklichkeit steht, zum Untergang verurteilt ist. Ihr werden früher oder später die unüberwindlichen Grenzen aufgezeigt, die durch die Auferstehung des Herrn festgelegt sind und an denen sie die Wirklichkeit, wie sie dafür von der Welt gehalten wird, auch einmal scheitern wird. Die politische Realität wird sich, wenn und insoweit sie im Widerspruch zu dem Willen Gottes und zu der Wirklichkeit der Auferstehung steht, nicht etwa bewähren und als richtig und gut und gültig erweisen, sondern sie wird scheitern. Nicht der Welt, sondern dem Auferstandenen ist alle Gewalt gegeben, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Die vom Menschen im Widerspruch zur göttlichen Wirklichkeit geschaffenen Realitäten werden zwar kurzfristig von Gott geduldet, in der Hoffnung, dass sich der Mensch zur göttlichen Ordnung bekehrt. Sie werden sich aber letztlich nicht durchsetzen und keinen Bestand haben. Was wir als Realität zu bezeichnen pflegen, ist höchst veränderlich, wackelig und instabil. Eigentlich könnte diese Erfahrung jeder schon einmal in seinem Leben gemacht haben. Die göttliche Ordnung und Realität dagegen ist absolut stabil und unveränderlich. Und sie ist der Maßstab für die absolute Richtigkeit und Gutheit für alles. Die Himmelfahrt des Auferstandenen verleitet sehr leicht zu einem verhängnisvollen Irrtum, der mir in heutiger Zeit sehr verbreitet zu sein scheint, nämlich: Der Herr hat die Welt mit seiner Himmelfahrt verlassen. Er ist jetzt beim Vater, thront dort zu dessen Rechten, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, und lässt es sich dort gut gehen. Jedenfalls so lange, bis ihn irgendwann einmal die Lust überkommt, zum jüngsten Gericht wieder hier in dieser Welt zu erscheinen. Wenn ich es mal so etwas flapsig ausdrücken darf. Das wird aber, wie die weitaus meisten glauben, wenn sie es überhaupt noch glauben, sicher noch viele Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende dauern. Wer rechnet denn schon mit der Wiederkunft des Herrn zu seinen Lebzeiten? Aber bis dahin sind wir uns selbst überlassen, bis der Herr eben wiederkommt und gleichsam unsere eigenen Herren. Was wir machen, interessiert Gott nicht, wie wohl die allermeisten Menschen meinen. Vielmehr müssen wir selber sehen, wie wir klarkommen. Kurz, wir haben uns ein duales Weltbild zurechtgezimmert. Der Himmel mit dem lieben Gott da oben, wenn überhaupt noch, wir auf der Erde hier unten. Himmel und Erde haben miteinander aber nichts zu tun. So etwa könnte man das Welt- und Gottesbild derer skizzieren, die überhaupt noch heute an eine Existenz Gottes glauben, was ja sehr viele schon gar nicht mehr tun. Man bezeichnet dieses Weltbild als deistisch. Das heißt, Gott gibt es zwar, aber der ist da oben im Himmel und lässt uns hier auf der Erde wursteln, ohne dass ihn das weiter interessiert, geschweige denn, dass er in die Welt und in die Schöpfung Eingriffe. So rechnet eigentlich auch niemand mehr mit dem Auferstandenen. Täuschen wir uns nicht. Der Auferstandene macht sich gerade in unserer Zeit unüberhörbar bemerkbar. Oder vielleicht besser gesagt, unübersehbar, wenn wir einmal in die ganze gesellschaftliche Situation eben in diesen Monaten der Corona-Krise hineinschauen. Er, der Auferstandene, will die Welt, die sich in eine heillose Situation verrannt hat, retten. Aus Barmherzigkeit, aus einer unbegreiflichen, unendlichen Liebe. Er hat tagtäglich die Welt ganz fest im Blick und lässt mit Sicherheit nichts anbrennen. Die weltliche Realität ist nur eine Parallelwirklichkeit, neben und ohne Gott, die sich selbst absolut setzt und irrtümlich meint, sich selbst Gesetz sein zu können. Sie muss zwangsläufig mit der göttlichen Wirklichkeit in Konflikt geraten, weil sie sich ja durchsetzen will, gerade auch als eine Weltregierung. Sie gehört in den Bereich des Todes, der durch das Leben in der Auferstehung doch besiegt worden ist. Sie wird sich deshalb gegen die göttliche Wirklichkeit auch nicht durchsetzen können. Sie muss ihr unterlegen, weil die göttliche Wirklichkeit mächtiger ist und deshalb die weltliche gegen die göttliche Wirklichkeit unter dem Strich keine Chance hat. Dieses Welt- und Gottesbild könnten wir durchaus auch als Kirchenbild der modernen Kirche bezeichnen. Wir sind Kirche. Diese gestalten wir so, dass in ihr der Mensch im Mittelpunkt steht. Und diesen Anthropozentrismus, den verfeinern wir dann immer mehr durch unsere Ideen und kreativen Einfälle. Gott und seine Existenz leugnen wir zwar nicht, aber gefragt und gehört wird er auch nicht. Täuschen wir uns nicht, die Macht der Auferstehung ist ein Sauerteig, der unaufhaltsam wirkt, nur eben nicht an der Oberfläche, sondern von innen heraus, auch wenn man sein Wirken allerdings nur mit den geistlichen Augen, nämlich von oben her betrachtet, durchaus auch an der Oberfläche, an unverkennbaren Symptomen feststellen kann. Wer rechnet schon damit, dass der Auferstandene auch in der gegenwärtigen Corona-Krise die Fäden spinnt und in der Hand hat und uns durch sie dringend zur Bekehrung aufruft? Kaum jemand. Denn etwas zu sehen würde ja bedeuten, mit dem Walten Gottes auch in unserer Welt und Zeit zu rechnen. Dazu müsste man aber an Gott und seinen Walten glauben und nicht Himmel und Erde als völlig unabhängig voneinander und nur nebeneinander bestehend verstehen. Die Realität der Auferstehung ist keine tote, statische Realität, sondern eine höchst dynamisch lebendige, die die Schöpfung als Ganze ihrem Schöpfer entgegenträgt und jeden, der sich in aller Freiheit für diese weltfremde Realität und Wirklichkeit entscheidet, aber auch alles beseitigt, was mit der göttlichen Wahrheit nicht vereinbar ist. Zwischen der Himmelfahrt des Auferstandenen und der Sendung des Heiligen Geistes an Pfingsten liegt der Zeitraum von 9 Tagen, die Pfingstnovene, in der sich die Gläubigen nach dem Vorbild der Apostel und der Mutter Gottes in ihrer Mitte durch Fasten und Gebet auf das Kommen des Heiligen Geistes vorbereiten und dafür disponieren sollen, indem sie für dieses große Ereignis ihre Herzen öffnen. Pfingsten als das Ereignis der Sendung des Heiligen Geistes bedeutet nichts weniger als die Konstituierung des mystischen Leibes Christi anstelle seines in den Himmel aufgefahrenen, natürlichen und auferstandenen Leibes. Dieser mystische Leib Christi, der wie sein natürlicher Leib die Fülle des Heiligen Geistes besitzt, ist die Kirche, deren Glieder und Bausteine wir sind. Dieser Leib Christi wird erst am Ende der Zeiten fertiggestellt sein. Er hat aber von Anfang an schon alles, was er für sein Leben und seinen Dienst und für die Erfüllung seiner Sendung braucht. Sein Haupt im Himmel, Jesus Christus, seine Gestalt, seine Struktur, seine Organe und Ämter, das heißt auch seine Hierarchie und auch seine Glieder. Wenn der Herr in seiner Himmelfahrt mit Leib und Seele, wahrer Menschheit und wahrer Gottheit, unsere wahre menschliche Natur dorthin mitnimmt, woraufhin auch wir alle allein von Gott geschaffen sind, dann nimmt er in unserer menschlichen Natur zugleich auch das Kreatürliche, die ganze Schöpfung mit und verankert sie unzerstörbar bei sich im Himmel. So ist die Himmelfahrt Christi wirklich ein Großereignis für die ganze Menschheit, ja für die ganze Schöpfung. Am Ende der Zeiten wird das, was nun auf Erden in der Kraft und Macht seiner Auferstehung wachsen und reifen soll, abgeerntet und in seine himmlischen Scheunen gebracht. Wer sich dagegen gegen ihn entschieden hat, der wird als Spreu im ewigen Feuer der Hölle verbrannt. An Himmelfahrt überlässt uns der Herr seine Welt als Ort der Entscheidung. Für ihn oder gegen ihn. Es wird niemand gegen seinen Willen gewaltsam in den Himmel geprügelt. Vielmehr ist dem uns liebenden Gott die Respektierung des freien Willens eines jeden einzelnen Menschen heilig und auch ganz verständlich, selbstverständlich. Christi Himmelfahrt heißt auch, was ich, euer Herr und Gott, für euch tun konnte, damit ihr alle ins ewige Vaterhaus gelangen könnt. Das habe ich getan. Auf der Erde bleibt mir weiter jetzt nichts mehr zu tun übrig. Der Ball ist jetzt bei euch. Jetzt seid ihr gefragt, und eure Entscheidung für mich oder gegen mich. Die Entscheidung für mich beinhaltet eure radikale Bekehrung zu mir und ein Leben im Lichte meiner unveränderlichen Wahrheit, in dem ich deshalb auch nicht bloß als Nebensache vorkomme oder als ein bisschen Zubehör bei festlichen oder auch bedrängenden Ereignissen oder Gelegenheiten, sondern an absolut erster Stelle als wirklich euer Gott. So segne sie, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und behüte sie und bewahre sie gesund an Leib und Seele, der allmächtige und dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus mit Maria. Halleluja, Halleluja. Amen.